Hören Sie nun Evangelist Douglas Winnell.
Grüße, liebe Geschwister. Es ist ein Privileg, hier zu sein mit Ihnen an Gottes Sabbat. Ich habe für heute Nachmittag keine Witze vorbereitet, denn ich möchte über ein eher ernsthaftes Thema sprechen. Es ist gut, dass wir uns selbst von Zeit zu Zeit daran erinnern, warum wir hier sind. Herr Armstrong hatte die Gewohnheit, jedes Jahr am Laubhüttenfest zu fragen, warum sind wir hier? Aber wir sind auch hier am wöchentlichen Sabbat, an Gottes Sabbat, und das hat einen ganz besonderen Grund. Wir wissen aus 1. Mose Kapitel 2, der ersten paar Verse, dass Gott den Sabbat eingerichtet hat, als er den Menschen geschaffen hatte. Er richtete den Sabbat ein, als er den Menschen geschaffen hatte, und er heiligte ihn. Und das Wort heiligen bedeutet, etwas abzusondern für einen besonderen Gebrauch. Der Sabbat ist abgesondert für einen ganz besonderen Gebrauch für Gott. Und uns wird in der Schrift gezeigt, dass Gott am siebten Tag am Sabbat ruhte. Und er hat sich nicht einfach in eine Ecke schlafen gelegt. Er ruhte, indem er auf das zurückblickte, was er gerade geschaffen hatte. Und so ist der Sabbat eine Zeit zum Nachdenken über Gott und seinen Plan und für seinen Zweck für die Menschheit. Und er ist eine Zeit, um Gott anzubeten, um ihm zu danken für seinen Plan, für seinen Zweck, für seine Wahrheit, für seine Liebe, für seine Gesetze, für seine Barmherzigkeit, für seine Gerechtigkeit. Und es ist eine Zeit, Gott zu danken für unsere Berufung, dass er unseren Sinn geöffnet hat, dass wir Gottes Plan und Zweck verstehen können. Und in 2. Mose 20 wird uns geboten, gedenke des Sabbattags. Wir sollten an ihn denken und darüber nachdenken, über seinen Zweck und über den Zweck, warum wir hier sind. Wir sollen ihn heilig halten, gebrauchen für Gottes Zwecke, nicht für unsere eigenen Zwecke. Der Sabbat ist also eine Zeit, zurückzustehen von unserer täglichen Routine, und viele von Ihnen hier arbeiten im Hauptbüro und viele andere arbeiten in anderen Berufen. Und es ist sehr leicht, durch die Woche hindurch in einer alltäglichen Routine gefangen zu werden, wo man sich im Hamsterrad immer weiter dreht. Aber Gott sagt, dass wir uns am Sabbat Zeit nehmen sollen, um Abstand zu nehmen und die Dinge wieder in der richtigen Perspektive zu sehen. Warum bin ich hier? Wohin steuere ich? Was ist der Zweck des menschlichen Lebens? Es ist eine Zeit, aus dieser Welt herauszukommen, buchstäblich sich von der Welt abzuwenden, den Fernseher abzuschalten und sich auf Gott zu konzentrieren, seinen Plan, seinen Zweck und die Rolle, die wir in diesem Plan spielen können. Und so ist der Sabbat eine Zeit, unsere Prioritäten wieder richtig zu orientieren. Fragen Sie sich selbst, was ist das Wichtigste in Ihrem Leben? Womit verbringen Sie die meiste Zeit? Was ist Ihre Hauptsorge? Und so sollen wir unsere Prioritäten wieder richtig sortieren, unsere Perspektive wieder anpassen. Diese Welt ist sehr mächtig. Es gibt so viele Einflüsse vom Fernsehen, vom Internet, von Freunden, und diese Einflüsse können uns vom Kurs abbringen, wenn wir nicht fokussiert bleiben, wenn wir nicht darauf ausgerichtet werden, wo wir sein sollen. So ist diese Zeit eine Gelegenheit, unsere Blickrichtung wieder anzupassen, unsere Blickrichtung wieder richtig zu orientieren. Es ist eine Zeit, wieder auf den richtigen Kurs zu kommen, wenn wir etwas vom Kurs abgewichen sind. Und Geschwister, wir leben heute in sehr bedeutsamen Zeiten, ernüchternden Zeiten, sowohl aus historischer wie auch aus prophetischer Sicht. Und viele Menschen erkennen, dass die Zeiten, in denen wir heute leben, sehr viel anders sind. Für diejenigen von Ihnen, die in den 50er Jahren aufgewachsen sind, oder in den 60er Jahren, die Dinge waren damals ganz anders. Es war eine ganz andere Zeit als die, in der wir heute leben. Die Welt ist heute eine andere als die Welt, in der ich aufwuchs. Es war eine andere Zeit als die Welt und die Zeit, in der Ihre Kinder heute aufwachsen. Und ich glaube, die Menschen werden eines Tages erkennen, dass diese heutige Zeit ein wesentlicher Wendepunkt in der Geschichte war. Und wir leben heute in dieser wichtigen Zeit. Und in den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Bücher und Artikel geschrieben, tatsächlich in den letzten paar Jahrzehnten, die beschrieben, was heute geschieht und dass es so ganz anders ist, Es gab einen Artikel im Wall Street Journal vom Mai dieses Jahres mit dem Titel »Die Sonne geht unter über der Macht Großbritanniens«. Von der einstigen Seemacht zur heutigen Ohnmacht. Und so gibt es hier eine einflussreiche Nachrichtenquelle, die den Niedergang der britischen Macht beschreibt. Und ich habe ein Buch in meiner Bibliothek mit dem Titel »Die Abschaffung Großbritanniens«. Und darin wird beschrieben, wie das britische Empire, in dem viele aufwuchsen, heute zerstört wird. Es schafft sich ab. Und im Dezember letztes Jahr erschien ein Artikel in US News and World Report. Es war ein Leitartikel mit dem Titel »Wir beobachten Amerikas Niedergang und Fall«. Wir beobachten Amerikas Niedergang und Fall. Und ich habe noch ein paar Bücher hier, die über dasselbe Thema sprechen. Ein Mann, der ein Protestant ist und über Prophezeiungen schreibt. Und sein Buch trägt den Titel »Die ehemals großen USA«. Und das ist die Zeit, in der wir heute leben. Es gibt ein anderes Buch, vor etwa 20 Jahren geschrieben. Geschrieben von einem protestantischen Theologen, Karl Henry, mit dem Titel »Die Dämmerung einer großen Zivilisation«. Und er spricht über Amerika und andere westliche Nationen, die zurückkehren zu alten heidnischen Wegen. Sie tun Dinge, die früher die heidnischen Nationen getan haben. Aber das ist die Zeit, in der wir heute leben. Und es ist keine schlechte Zeit, am Sabbat darüber nachzudenken, sich etwas Zeit zu nehmen und sich zu fragen, warum bin ich hier? Weist meine Orientierung noch in die richtige Richtung? Wohin steuert mein Leben? Wohin steuert die Welt? Und im Licht dessen, was heute geschieht, hat Gott seiner Kirche einen Auftrag gegeben. Eine Orientierung. Amerika und der Welt zu erzählen, dass all das, was wir heute beobachten, schon vor langer Zeit vorausgesagt wurde. In den Seiten der Bibel. Und das sollte keine Überraschung für die Leute sein. Teil unseres Auftrages ist es, zu erklären, warum diese Dinge geschehen. Warum wir den Niedergang des westlichen Systems beobachten können. Warum wir den Absturz der israelitischen Nationen erleben, dem ehemals auserwählten Volk Gottes. Warum geschieht das? Und Teil unseres Auftrags ist es, das zu erklären. Dass wenn Nationen sich von Gott abwenden, sie mit ernsthaften Konsequenzen rechnen müssen. Und dass es Gott ist, der diese Konsequenzen bringen wird, über Nationen, die sich von ihm abwenden. Und Teil unseres Auftrags ist es auch, die gute Nachricht zu verkünden vom kommenden Reich Gottes. Denn es ist nicht alles eine schlechte Nachricht. Jesus Christus wird zurückkehren, er wird eine Regierung errichten und Sie und ich können Teil davon sein, wenn wir unsere Orientierung beibehalten. Wenn unsere Orientierung in die richtige Richtung weist. Und ein Teil des Auftrags der Kirche ist es auch, ein Volk zuzubereiten. Das können Sie in Lukas Kapitel 1, Vers 17 lesen. Lukas Kapitel 1 und Vers 17: Zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Wir sollen ein Volk vorbereiten helfen, das unter Jesus Christus mitregieren soll. Wir sollen ein Volk vorbereiten, das befähigt ist, Gottes Lebensweise zu lehren im kommenden Reich Gottes. Sie und ich sind berufen, Lehrer zu werden, um eines Tages den Menschen zu erklären, dies ist der Weg, dem folgt. Das ist die richtige Richtung. In diese Richtung sollen wir gehen. Auf diese Weise können Sie Ihre Probleme lösen. Und Geschwister, das ist der Grund, warum wir heute hier sind. Um zu lernen, wie wir diese Dinge tun sollen. Um der Welt den Weg zu weisen, aus dem Schlamassel, in dem die Welt heute steckt. Und für die Predigt heute möchte ich mich auf ein Thema konzentrieren, das gemäß der Bibel eines der grundlegendsten Themen ist, einer der wichtigsten Aspekte im Plan Gottes, in seinem Plan für die Menschheit. Und das Thema, über das ich heute sprechen möchte, ist entsprechend auch grundlegend für die Angriffe des Satans, für vielerlei Angriffe, um den Plan Gottes durcheinander zu bringen, zu unterbrechen, um zu versuchen, Sie und mich vom Kurs abzubringen. Und das ist etwas, was wir verstehen müssen. Denn Satans Angriffe bringen über uns die Probleme, die wir heute erleben. Und wir müssen verstehen, warum dies geschieht, was um uns herum geschieht und wie wir damit umgehen sollen. Mit diesen negativen Kräften, die heute überall um uns herum sind. Und wir müssen lernen, warum es so wichtig ist, die wahren Werte wiederzuerlangen. in Bezug auf das wichtige Thema, über das ich heute sprechen möchte. Und worüber ich heute sprechen möchte, ist die Bedeutung der Familie. Die Bedeutung der Familie. Warum ist dieses Thema so wichtig? Was geschieht darin heute? Manchmal kann man den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Wenn wir eigene Probleme haben, konzentrieren wir uns auf diese. Aber es gibt einen größeren Zusammenhang, den wir verstehen müssen. Wir müssen verstehen, was geschieht und warum es geschieht und wie dieser gesamte Prozess umgekehrt werden kann und wie er umgekehrt werden wird. Zuerst möchte ich heute betrachten, was mit der Familie geschieht. Und ich denke, viele von Ihnen erkennen, dass die Dinge heute schwieriger geworden sind. Es gibt viele Probleme. Und Herr Lieg sprach in der Kurzpredigt darüber, wie wir einander ertragen sollen, Ehemänner und Ehefrauen. Und in vielen Fällen ist es heute so, dass die beiden sich nicht mehr ertragen können innerhalb einer Familie. Und so zerstreut sich die Familie. Und das Ergebnis sind Probleme. Aber erkennen wir, was dabei wirklich geschieht? Und das geht zurück auf die 1960er Jahre, als die Dinge wirklich begannen, sich zu verändern in diesem Land. Ich habe kürzlich ein Buch gefunden mit dem Titel Der Krieg gegen die Familie, geschrieben von William Gardinier, und es trägt den Untertitel Ein Elternteil spricht sich aus gegen die politische, wirtschaftliche und soziale Politik, die uns alle bedroht. Und er listet eine ganze Serie von Dingen auf, eine Liste dessen, was heute geschieht und welche Wirkung es hat, die Wirtschaftspolitik, die Wirkung der Gesetzgebung, die Wirkung verschiedener Maßnahmen auf die Familie. Und all diese Dinge zerstören die heutigen Familien in der Welt, in der wir heute leben. Und er spricht von der fehlgeleiteten Bildung der Kinder im heutigen Schulsystem. Man sagt ihnen, dass Homosexualität einfach ein alternativer Lebensstil sei. Und dann kann man natürlich die Familie neu definieren. Und so wird behauptet, es gibt keine klare Definition für Familie, der wir folgen müssen. Und das sind Dinge, die heute im Schulsystem befürwortet werden. Und er spricht vom Einfluss der Feministinnen seit den 1960er Jahren. Weiter spricht er von der Wirkung von Abtreibungen auf Familien. Er spricht von der Gesetzgebung und welche Wirkung sie auf die Familie hat. Und sogar die Wirkung von Gerichten und Gerichtsentscheidungen. Und ich möchte das mit Dr. Germano noch abklären, aber ich habe gelesen, dass inzwischen über 50% aller Verfahren vor Gericht um Scheidungen und Sorgerechtsfälle geht. Es geht also um Kämpfe in Bezug auf Familienangelegenheiten. Und sie machen fast die Hälfte aller Gerichtsprozesse aus. Und auch viele Kirchen befürworten heute Praktiken, die sich zerstörerisch auf das Familienleben auswirken. Aber das ist die Welt, in der wir heute leben. Ein weiteres Buch trägt den Titel In Gewahrsam genommen, der Krieg gegen die Vaterschaft, Ehe und Familie, geschrieben von Stephen Baskerville, einem Professor auf dem Gebiet von Familienbeziehungen. Und er spricht von gerichtlich sanktionierten Kindesentführungen, wo sich Gerichte einmischen und Kinder wegnehmen von ihren Eltern, weil sie eine andere Philosophie verfolgen. Sie mögen zum Beispiel nicht, wie sie ihre Kinder zurechtweisen. Sie mögen nicht, was sie ihren Kindern beibringen. In Deutschland kamen Eltern schon ins Gefängnis, weil sie darauf bestanden, ihre Kinder zu Hause unterrichten zu wollen. Weil der Staat die Kontrolle über diese Dinge behalten möchte. Solche Dinge geschehen also nicht nur in den USA, sie geschehen in der gesamten westlichen Welt, in den sogenannten christlichen Nationen. Ein anderes Buch trägt den Titel Die Vermarktung des Bösen, geschrieben von einem Amerikaner, jemanden, der nach Amerika emigriert ist, und der Untertitel lautet, wie Radikale, Eliten und Pseudo-Experten unser Wertesystem korrumpieren. Und er spricht davon, wie das Gerüst der Familie zum Schmelzen gebracht wird. Die Familie erlebt buchstäblich eine Kampagne, um die Ehe zu zerstören. Und das sind Dinge, die wir heute lesen können. Das sind Dinge, die um uns herum geschehen. Aber wiederum, wir lassen uns so gefangen nehmen von unserer alltäglichen Routine. Wir sind so auf uns selbst konzentriert, dass wir manchmal dieses große Gesamtbild übersehen. Das, was wirklich geschieht in der westlichen Welt. Ein Zitat aus dem Buch Die Vermarktung des Bösen lautet, geschrieben von Richard Capellian, er zitiert ein weiteres Buch darin, Fürsprache für die Familie, wo der Autor sagt, heute ist vielleicht das erste Mal in der Geschichte, wo die Ehe als ein Ideal einer ganzen Reihe von erfolgreichen Angriffen ausgesetzt ist. Mit anderen Worten, in der Vergangenheit gab es immer wieder Zeiten, wo Leute sich über die Ehe lustig gemacht haben oder sie ignoriert haben. Aber er sagt, dass es jetzt das erste Mal in der Geschichte ist, dass man im großen Maßstab die Ehe als Institution angreift. Und viele der Bücher sprechen darüber, über diese Angriffe auf die Ehe und die Familie. Und ich möchte ein paar dieser Dinge erwähnen, um zu zeigen, was wirklich geschieht. Es geht zum Beispiel um den Einfluss der Feministinnen. Leute, die in den 60er Jahren aktiv geworden sind und auch heute noch aktiv sind. Und was interessant ist, viele der Führer dieser feministischen Bewegung wurden von ihren Vätern misshandelt. Oder von ihren Brüdern. Oder von Onkeln. Und so haben sie diese Feindseligkeit, diese Wut gegen Männer. Und so sprechen sie zum Beispiel davon, in manchen dieser Bücher, dass die Ehe eine Art Sklaverei ist. Eine Art von Sklaverei, die die Abhängigkeit von Frauen fördert. Die ihre Fähigkeit zu wachsen und sich zu entwickeln begrenzt. Eines der Bücher, das erschienen ist in den 1960er Jahren, trägt den Titel Der weibliche Fehler, geschrieben von Betty Friedan. Und sie hat einen Abschluss von einer exklusiven Hochschule im Nordosten. Und sie spricht zum Beispiel von der Vorstellung, dass es ein Ideal für die Frau sei, eine Mutter, Ehefrau und Hausfrau zu sein. Und das sei eine Lüge. Es sei eine Lüge. Und sie unterstützt ihre Idee mit vielen Einzelheiten. Und so spricht sie zum Beispiel davon, als Feministinnen müssen wir jeden Versuch bekämpfen, die Frau zurück in das Zuhause zu bringen, Babys zu haben und nicht um einen Arbeitsplatz zu kämpfen. Wir müssen das bekämpfen. Das ist falsch. Es muss sich ändern. Und ich möchte noch ein weiteres Zitat von dieser Autorin bringen, denn darin gab sie auch eine sehr interessante Erklärung zum Anfang dieses Buchs. Sie schreibt hier, irgendwie geschah es, während ich dieses Buch schrieb, dass das Buch mich übernahm. Ich wurde von ihm besessen. Das Buch wollte sich selbst schreiben. Und ich nahm meine Papiere mit nach Hause und schrieb noch zu Hause am Esstisch weiter. Und ich habe noch nie etwas so Kraftvolles erlebt. Es war wirklich mystisch, wie die Kraft von mir Besitz zu ergreifen schien, als ich das Buch Der weibliche Fehler schrieb. Nun, die Welt versteht das nicht, aber es gibt Kräfte, die uns beeinflussen können, wenn wir uns nicht dessen bewusst sind, woher diese Kräfte stammen. Sie erklärte weiterhin, ich fühlte mich, als würde ich ein Buch schreiben, das am Fundament des Universums rütteln würde. Ich schreibe ein Buch, das am Fundament des Universums rütteln wird. Wer würde das Fundament des Universums ins Wanken bringen wollen? Besonders des Universums, das Gott geschaffen hat. Und wir werden das gleich sehen. Weitere Erklärungen von radikalen Feministinnen. Und dies ist nur einer der Faktoren, der sich gegen die Familien gerichtet hat, um Familien zu zerstören. Andere radikale Feministinnen haben Dinge gesagt wie, wir müssen die Ehe abschaffen und reformieren. Jemand anders sagte, eine Hausfrau zu sein, sollte ein verbotener Beruf werden. Und das sind Menschen, die wütend sind. Nun, sie wurden vielleicht misshandelt auf die eine oder andere Weise, das kann man verstehen, und so kann man ihren Zorn nachvollziehen. Aber sie verstehen nicht, wohin es führt. Eine andere radikale Feministin erklärte, wir können die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen nicht zerstören, es sei denn, wir zerstören die Ehe. Die Dinge müssen sich ändern. Wir wollen die Welt verändern. Und viele Menschen verstehen heute nicht, was viele Feministinnen vielleicht verstanden haben, dass diese Vorstellungen, die Ehe zu zerstören, schon früher existierten als in den 1960er Jahren. Lenin zum Beispiel sagte 1917, als er zurückkehrte nach Russland, dass eines seiner Ziele war, die russische Familie zu zerstören. Er wollte die russische Familie zerstören. Und er und Josef Stalin erkannten, um die Menschen kontrollieren zu können, muss man die Familie kontrollieren. Und so erleichterten sie Scheidungen, werden sie ihren Partner los, wenn sie wollen. Sie befürworteten unmoralisches Verhalten innerhalb der Familie, denn das würde helfen, die Familie auseinanderbrechen zu lassen. Sie befürworteten Abtreibungen. Sie befürworteten Homosexualität. Sie haben das nicht in Russland getan, aber sie hatten nichts dagegen, das in Amerika zu beobachten. Auch wie Frauen zum Militärdienst zugelassen wurden. Denn sie wussten, was die Folge sein würde. Und dieselben Ideen waren Teil der Agenda von Kommunisten und Sozialisten, die auch in diesem Land einen Einfluss gewannen in späteren Zeiten. In den 30er und 40er Jahren. Und es ist interessant, dass Ronald Reagan sich zum Ziel gesetzt hatte, den kommunistischen Einfluss zu bekämpfen, der unter den Schauspielern in Hollywood um sich griff. Und er war es, der die Vorstellung eines Reichs des Bösen aufkommen ließ. Und er verstand vielleicht besser als wir heute, was es bedeutet, denn er stand den Schauspielern sehr nahe. Und er verstand, warum dieses Reich böse war, wegen dem, was es tat. So ist also das Aufkommen der feministischen Ideen, die Ehe zu diskreditieren und die Familie zu schwächen und Frauen aus dem Zuhause wegzubringen, in den Arbeitsmarkt, weg von der Familie, das sind alles Ideen, um die Familie zu zerstören. Die Familie sollte zerstört werden. Ein anderer Aspekt war das Aufkommen von Scheidungen ohne die Klärung einer Schuldfrage. Und Ronald Reagan hat einmal ein Gesetz unterzeichnet, in Kalifornien, durch das es möglich wurde, sich scheiden zu lassen, ohne dass einer der Partner schuldig gesprochen werden musste. Und das geschah, nachdem er sich scheiden ließ. Und das war für ihn wohl ein sehr schmerzhaftes Erlebnis, und so wollte er es einfacher machen für die Menschen und weniger schmerzlich. Und sein Sohn schrieb einige Jahre später ein Buch, in dem er erklärte, diese Entscheidung war eine der schlimmsten Entscheidungen, die mein Vater jemals getroffen hat. Und er hat das später auch erkannt, als er sah, wie die Scheidungsrate in die Höhe schnellte. Sie explodierte geradezu, und er erlebte die Konsequenzen dieser Entscheidung. Und er sagte, das war eine der schlimmsten Entscheidungen, die ich jemals getroffen hatte. Aber er traf die Entscheidung. Er hatte damals gute Gründe dafür. Aber die Konsequenzen waren verheerend. Wie ein Autor berichtete, die Gesetze für Scheidungen ohne Klärung einer Schuldfrage, die in Kalifornien begannen, verbreiteten sich wie ein Lauffeuer im ganzen Land. Und das begann ein massives soziales Experiment. Und niemand wusste, welches Ergebnis herauskommen würde. Vor einigen Jahren erschien ein Buch mit dem Titel »Die unerwartete Folge der Scheidungen«, geschrieben von Judas Wallerstein, und das war eine 25 Jahre dauernde Studie von Kindern, deren Eltern sich hatten scheiden lassen, und was mit diesen Kindern geschah. Und manche dieser Zahlen sind einfach überwältigend. Es heißt zum Beispiel, Kinder aus Scheidungsfamilien brauchen 2 bis 3 Mal häufiger psychologische Hilfe als Kinder, die in intakten Familien aufwachsen. Sie werden früher sexuell aktiv, sie experimentieren früher mit Rauchen, Alkohol und Drogen, ein höherer Prozentsatz von ihnen endet in der Psychiatrie. Eine Zahl zum Beispiel, die ich gesehen hatte, war, 80% der Kinder, die in psychiatrischen Einrichtungen leben, stammen von alleinerziehenden Eltern. Denn sie müssen dort immer mit viel Wut umgehen. Sie sind konfrontiert mit Frustrationen und mit einem Mangel an Liebe. Kinder aus Scheidungsfamilien haben häufiger als Erwachsene Probleme, als Kinder aus intakten Familien. Und besonders, wenn kein Vater mehr vorhanden ist, ist es wahrscheinlicher, dass sie die Schule abbrechen, es ist wahrscheinlicher, dass sie ins Gefängnis kommen und es ist wahrscheinlicher, dass sie unter der Armutsgrenze leben. Und das sind einige der Folgen dieses Leichtmachens von Scheidungen. Dass man jemanden loswerden kann, einfach bloß, weil man nicht mehr mit ihm zusammenleben möchte. Und etwas, was man in Großbritannien beobachten kann, sie hatten kürzlich diese Unruhen und Straßenkämpfe, wo diese jungen Menschen umherzogen und randalierten, Dinge stahlen, und einer der Artikel, die darüber geschrieben wurden, erklärte, was wir in den Straßen Großbritanniens sehen, ist etwas, was wir auch bald hier in Amerika beobachten könnten. Die Ursache war nicht Ungerechtigkeit, sondern Habgier, Selbstsucht, eine Gier nach Gewalt und das Fehlen eines moralischen Fundaments. Es waren Kinder, denen einfach nicht richtig von falsch zu unterscheiden beigebracht wurde. Ich möchte eine kleine Passage vorlesen aus dem Buch »Wenn Nationen sterben«, geschrieben von Jim Nelson Black, vor etwa 15 Jahren geschrieben. Und er sprach davon, was wir heute sehen, in der Generation, die heute aufwächst, wo Mütter und Väter außerhalb des Zuhauses arbeiten gehen oder wo die Mutter außerhalb arbeitet und der Vater sich nicht um die Kinder kümmert und wo es diesen Mangel an einem moralischen Fundament gibt. Und es heißt hier, heute haben wir eine Generation von Kindern, die ohne jede Bindung aufwächst. Das ist eine relativ neue Form von Störung, ein Phänomen, wo Kinder aufwachsen ohne jeden Sinn für Beziehungen oder Verantwortungsgefühl für andere Menschen. Sie haben nie eine Beziehung zu Mama und Papa aufgebaut. Sie haben nie eine Beziehung zu anderen Menschen aufgebaut. Sie haben kein Verantwortungsgefühl, und das sind Dinge, die zu Hause gelehrt werden können und sollten. Räum dein Zimmer auf, das können wir zusammen machen. Stattdessen heißt es, tu, was du willst. Sie fühlen sich in keiner Weise mit den Eltern verbunden, weil die Eltern in vielen Fällen überhaupt nicht verfügbar waren. Sie empfinden keine Loyalität gegenüber Freunden und so gehen sie heraus, um sich zu nehmen, was sie wollen. Sie haben kein Konzept von richtig und falsch. Willst du etwas stehlen, so tu es. Willst du etwas niederbrennen, tu es. Willst du auf ein Auto einschlagen, tu es einfach. Sie haben kein Verantwortungsgefühl. Und so fühlen sie sich nicht mehr der Gesellschaft zugehörig und werden letztlich zu einer Bedrohung für die Gesellschaft. Und genau das erleben wir in Großbritannien. Und viele Menschen sagen, es ist wahrscheinlich, dass wir dasselbe erleben werden in diesem Land in den kommenden Monaten. Und im kommenden Mai wird es eine Konferenz geben in Chicago, eine G8 oder eine G20-Konferenz. Und das letzte Mal, wo so etwas in den USA stattfand, in Seattle, kamen 40.000 Demonstranten nach Seattle. Und es gab da Unruhen, die Millionen von Dollar gekostet haben. Und ich habe gelesen, dass es Gruppierungen gibt, die tatsächlich Verbindungen haben zur gegenwärtigen Regierung, die Demonstrationen planen für den nächsten Mai und sie trainieren schon dafür, um sich dafür bereit zu machen. Und so spricht der Artikel davon, dass es eine Generation gibt, ohne jegliches Verantwortungsgefühl, ohne jegliches Gefühl für richtig und falsch. Und das sind Menschen, die auch gewaltbereit sind. Und das werden wir auch hier erleben, sagt der Artikel, weil die Familien heute nicht mehr intakt sind. Und wiederum, der Titel dieses Buchs war »Wenn Nationen sterben«. Wenn Nationen sterben, sind das die Dinge, die wir erleben, die wir beobachten können. Das ist ernüchternd. Und so sprachen wir jetzt vom Einfluss der Feministinnen, von dem Einfluss von Scheidungen ohne Klärung einer Schuldfrage und deren Einfluss auf die Familie. Und dann gibt es auch noch das Thema der Abtreibungen. Und wir haben wahrscheinlich inzwischen 40 bis 45 Millionen Babys in diesem Land allein umgebracht durch Abtreibungen. Und was für einen Einfluss hat das auf das Denken der Eltern, wenn sie ihre eigenen Kinder töten? Aber wir müssen all diese Faktoren zusammenführen. Oftmals sprechen wir von diesen Entwicklungen isoliert. Aber wegen der Scheidungen gibt es jedes Jahr Millionen von Kindern, die darunter leiden. Und man schätzt inzwischen, dass es 50 Millionen Kinder aus Scheidungsfamilien gibt, allein in Amerika. Und es gibt 40 bis 45 Millionen abgetriebene, getötete Kinder. In einem Land, von dem Gott einmal gesagt hat, ihr seid mein auserwähltes Volk. Ich habe euch berufen, um ein Licht in der Welt zu sein. Und das ist heute das Licht, das die Welt sieht. Und wir fördern diese Denkweise auch in anderen Nationen. Ein anderer Angriff auf die Familie ist die aktive oder passive Sterbehilfe. Eine Person drückt es so aus, es ist Töten mit Freundlichkeit. Dabei geht es in der Regel um ältere Menschen, Großmütter und Großväter. Das sind Dinge, die wir heute tun. Es gibt Antifamiliengesetze. Zum Beispiel wird gerade in San Francisco ein Gesetz auf den Weg gebracht, dass sie, wenn sie ihr Kind schlagen und dabei erwischt werden, eine Strafe zahlen müssen. Im Gegensatz zu dem, was Gott gesagt hat. Natürlich spricht Gott nicht davon, dass man sein Kind verprügelt, aber er spricht von Zurechtweisung und Disziplinierung. Und das ist notwendig, wenn man sein Kind liebt. Aber wir bewegen uns auf ein Zeitalter zu, dass man bestraft wird, wenn man versucht, Dinge auf Gottes Weise zu tun. Man wird dann zu Geldstrafen verurteilt oder ins Gefängnis gebracht. Wenn Sie Ihre Kinder lehren, dass Homosexualität falsch ist, dann kann gegen sie Anklage erhoben werden wegen Verunglimpfung und Diskriminierung. Und das ist die Welt, in der wir heute leben. Und die Frage ist, wie lange wird Gott so etwas noch zulassen? Aber der Punkt, den ich heute Mittag machen möchte, Geschwister, es gibt jemanden, Satan den Teufel, der darauf aus ist, den Plan Gottes zu zerstören, durcheinander zu bringen, und er wirkt durch solche Dinge. Es gibt zum Beispiel auch Steuergesetze in Schweden. Wenn sie dort verheiratet sind, zahlen sie höhere Steuern, als wenn sie Single sind. Oder sie sind höher, wenn sie in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung leben. Die höchste Steuerklasse ist für diejenigen, die verheiratet sind. Also heiraten die Menschen nicht mehr. Über die Hälfte aller Babys in Schweden wird außerhalb der Ehe geboren. Und die Selbstmordrate unter Jugendlichen ist mit die höchste auf der ganzen Welt. Weil diese Kinder keine sozialen Bindungen haben. Sie empfinden keinen Sinn im Leben. Sie verstehen nicht, wozu das Leben überhaupt dienen soll. Ich habe kürzlich ein interessantes Buch gefunden, Der Charakter von Nationen, und darin geht es darum, wie wichtig Charakter ist und der Einfluss von negativem Charakter auf die Zukunft einer Nation. Und in dem Buch spricht es davon, dass es um einen Kulturkampf geht, Und es geht darum, welche Werte Bestand haben werden. Biblische Werte oder weltliche Werte. Und das weltliche Wertesystem von heute hat zu einem Niedergang der Familie geführt. Eines der Kapitel in diesem Buch trägt den Titel: Was tun wir uns selbst an? Was tun wir uns selbst an? Indem wir diese Dinge befürworten: Homosexualität, Scheidungen ohne Schuldfrage und all diese Dinge. Und einer unserer Artikel, der im Januar veröffentlicht wurde, die Handschrift an der Wand, darin zitieren wir zwei Autoren, die einen Blick auf Amerika werfen. Der erste war Thomas Jefferson, der im 18. Jahrhundert schrieb. Und er sagte: Ich zittere für mein Land. Wenn ich darüber nachdenke, dass Gott gerecht ist und dass seine Gerechtigkeit nicht für immer schlafen wird. Gott sagte in 5. Mose: Wenn ihr mir gehorcht, werdet ihr gesegnet. Aber wenn ihr euch von mir abwendet, wird es Konsequenzen haben. Ernsthafte Konsequenzen. Und heute wenden wir uns im großen Stil von Gott ab. Nicht jeder, aber wir leben in einer Nation, die Homosexualität befürwortet, die Abtreibungen und Sterbehilfe befürwortet. Und allmählich wird es zu einem Verbrechen stigmatisiert, in den Schulen zu beten. Und wenn jemand Moral lehren möchte, legt man es als Diskriminierung aus. Wie lange wird Gott so etwas noch durchgehen lassen? Und wir zitierten auch den römischen Philosophen Seneca, der im 1. Jahrhundert schrieb. Und er gab einen Kommentar, der für uns heute auch sehr ernüchternd ist. Er schrieb: Die Zeit wird kommen, und er schrieb über das alte Rom. Die Zeit wird kommen, wenn unsere Nachfahren sich fragen werden, wie wir jemals so ignorant gewesen sein konnten in Bezug auf Dinge, die so offensichtlich waren. Und wir haben hier eine 25 Jahre dauernde Studie über die Wirkung von Scheidungen und welche unglaublichen sozialen und wirtschaftlichen Folgen dies hat. Und hier ist noch etwas, was ich lesen wollte, ein Kommentar aus dem Internet. Hier spricht es von der Wirkung dieser Veränderungen auf Amerika. Und es heißt hier: Der Zusammenbruch der Familie zwei Generationen nach dem Beginn der sexuellen Revolution, wo es in den 1960er Jahren hieß, freie Liebe, freie Rede, freie irgendwas, macht Liebe, nicht Kriege, wie John Lennon gesungen hat, zwei Generationen später hat uns das an den Punkt gebracht, einer sexuellen Anarchie. Jeder tut, was er gerade möchte. Zwei Generationen nach Beginn der Scheidung ohne Schuldfrage ist die traditionelle Familieneinheit eine vom Aussterben bedrohte Spezie und ein hoher Kostenfaktor für unsere Gesellschaft. Der Autor Frank Turek hat hervorgehoben: Kinder, die von ihren Müttern und Vätern in einer intakten Familie erzogen werden, haben ein 7-mal geringeres Risiko, in Armut zu leben. 7-mal geringer. Es ist 6-mal weniger wahrscheinlich, dass sie sich selbst umbringen, und weniger als die Hälfte von diesen läuft Gefahr, ein Verbrechen zu begehen. Weniger als die Hälfte wird außerhalb der Ehe schwanger, und sie entwickeln sich akademisch und sozial besser. Sie sind physisch und emotional gesünder, wenn sie Erwachsene werden. Und so kann man feststellen, dass der Zusammenbruch der Familie massive wirtschaftliche Auswirkungen hat und massive soziale Auswirkungen. Geschwister, diese Faktoren konzentrieren sich darauf, die Familie heute zu zerstören. Das ist die Welt, in der wir leben. Die Frage ist: Wie lange wird Gott so etwas noch weiter zulassen? Die meisten dieser Autoren verstehen nicht, und sie sprechen auch nicht an, warum das alles geschieht. Besonders in Amerika. Warum geschieht es in Großbritannien heute? Und wir verstehen die Identität von Amerika und Großbritannien, dass sie israelitische Nachfahren sind. Sie sind ein Teil von Gottes auserwähltem Volk, wo Gott uns seine Gesetze gegeben hat. Er gab uns eine Perspektive, die wir heute verloren haben. In der Kurzpredigt wurde davon gesprochen, was wir verloren haben. Warum geschieht das alles heute? Warum geschieht es in Amerika? Sehen wir uns die Perspektive noch einmal an. Gott hat einen Plan. Sein Zweck für den Menschen ist es, Teil seiner Familie zu werden. Und Satan ist darauf aus, dies zu unterbinden. Er möchte nicht, dass Sie oder ich Teil der Familie Gottes werden. Er möchte nicht, dass die Familie funktioniert. Germaine Greer, eine andere Führerin der Feministinnen, schrieb einmal: Einer der Gründe, warum ich niemals geheiratet habe, ist, weil ich niemals eine Ehe gesehen habe, von der ich ein Teil hätte sein wollen oder die ich hätte nachahmen wollen. Sie haben also Gründe dafür. Sie haben gesehen, wie Eltern sich bekämpfen. Sie haben gesehen, wie Ehen auseinanderbrechen. Sie wollen nicht Teil davon sein. Sie waren in Familien, wo es viel Streitereien gibt. Sie wollten auch nicht Teil davon sein. So haben sie also ihre Gründe für diese Gefühle. Aber Satan möchte, dass wir uns darauf konzentrieren. Er möchte die Familie stören, den Plan Gottes durcheinanderbringen. Aber Gott hat einen Plan, den er verfolgt. Und der Name Satan bedeutet Widersacher. Er ist gegen das, was Gott tun möchte. Und wir leben in einer Welt, wo Satans Einfluss sich immer weiter verbreitet. Ein paar Schriftstellen, über die Sie vielleicht nachdenken möchten, vielleicht wollen Sie die einfach niederschreiben, sodass Sie diese später lesen können. Jesaja 14 und Hesekiel 28. Hier spricht es davon, dass Satan eine Rebellion anführt gegen Gott. Er dachte bei sich, ich komme hoch zu dir, stoße dich vom Thron und dann werde ich das Sagen haben. Er führte eine Rebellion gegen Gott an. 1. Mose Kapitel 6. In der Welt vor der Sintflut. Dort kann man davon lesen, dass diese Welt korrupt war. Sie war erfüllt von Gewalt. Und wir leben auch in einer Welt, die zunehmend korrupt und von Gewalt erfüllt ist. Denn Satans Einfluss wächst und verbreitet sich. So gibt uns die Bibel also eine Perspektive. Und Satan, der Teufel, steckt hinter vielen dieser Angriffe auf die Familie und auf die Ehe. Und er tut alles, was er kann, um diese Institutionen zu schwächen. In 1. Mose Kapitel 11, nach der Sintflut, wollten sie einen Turm bauen und sich selbst einen Namen machen. Sie wollten die Dinge auf ihre eigene Weise tun. Und das ist genau, wie Satan wirkt. Und es scheint, wenn wir uns dem Ende dieses Zeitalters nähern, dass Satan eine weitere Rebellion anführen will. Und er wird versuchen, die Welt wirklich und buchstäblich von Gott wegzubringen. 2. Thessalonicher Kapitel 2 spricht von Dingen, die geschehen, bevor Christus zurückkehrt. Es wird ein großer Abfall kommen, und wenn Sie die verschiedenen Übersetzungen betrachten, manche sprechen davon einer großen Rebellion, einer Rebellion gegen Gott. Und der Mensch der Gesetzlosigkeit oder der Sünde soll offenbart werden, wie es in der Elberfelder Bibel heißt. Das ist nichts Neues, denn der Satan führte bereits eine Rebellion gegen Gott und führte ein Drittel der Engel mit sich. Und es ist kaum vorstellbar, wie konnte Satan ein Drittel aller Engel beeinflussen, gegen Gott zu handeln. Aber er hat es getan. Und er führte die Welt vor der Sintflut weg von Gott. Sie war vollständig korrupt und von Gewalt angefüllt. Und nach der Sintflut machte er sich gleich wieder ans Werk. Und die Bibel weist darauf hin, dass zum Ende des Zeitalters wieder so etwas geschieht. In 2. Korinther Kapitel 4, Vers 4 wird uns gesagt, dass Satan der Gott dieser Welt ist. Er ist es, der die Dinge leitet, die Menschen beeinflusst. Das ist die Welt, in der wir leben. In 2. Korinther 2, Vers 11, schlagen wir das bitte auf. 2. Korinther, Kapitel 2 und Vers 11. Denn die Bibel gibt uns einen Einblick und ein Verständnis mit einer Perspektive, die die Welt nicht hat, zum größten Teil. Denn viele Menschen, sogenannte Christen dieser Welt, glauben irgendwie, dass es einen Satan gibt. Aber viele Christen glauben es auch nicht. Und sie sagen, er ist nicht real, das ist nur irgendein Konzept. Aber die Bibel gibt uns wichtige Einblicke. In Vers 10 spricht es davon, dass wir bereit sein müssen, einander zu vergeben, sodass Satan keinen Angriffspunkt findet. Seid bereit, einander zu vergeben, Vers 11, damit wir nicht übervorteilt werden vom Satan, denn uns ist wohl bewusst, was er im Sinn hat. Satan hat seine Strategien, seine Taktik, die er gebraucht. Abtreibung, Sterbehilfe, feministische Ideen, alles, was sich gegen die Ehe richtet, Gesetze, die erlassen werden. In Epheser Kapitel 2 eine weitere Schriftstelle. Und wir müssen all diese Schriftstellen zusammennehmen, um den Zusammenhang zu erkennen. Und die Kurzpredigt sprach bereits von diesen Aspekten des Satans. Aber in Epheser Kapitel 2 und Vers 2 wird Satan der Mächtige, der in der Luft herrscht, genannt. Mit anderen Worten, ein Individuum, das etwas senden und ausstrahlen kann, Gefühle, Einstellungen, Gedanken. Als unsere zwei Jungs noch Kinder waren, geschah es einmal an einem Freitagabend, wo beide Jungs im Untergeschoss unseres Hauses waren und die Treppe hinaufkamen und sie liefen hintereinander her und der eine Junge drehte sich einfach um und trat den anderen in den Bauch, weil dieser zwei Stufen unter ihm lief. Und ich ergriff ihn an der Schulter und fragte ihn, warum hast du das getan? Warum hast du deinen Bruder gekickt? Und er antwortete, ich fühlte mich einfach danach. Ich hatte einfach diesen Gedanken. Und so habe ich ihn einfach getreten. Und so fragte ich ihn, wer glaubst du, würde einen solchen Gedanken in deinen Sinn geben? Würde Gott einen solchen Gedanken in deinen Sinn geben, deinen Bruder in den Bauch zu kicken? Nein. Also wer glaubst du, würde einen solchen Gedanken eingeben? Und er antwortete, ich glaube, ich weiß es. Und eine der Lektionen im Leben ist, dass wir erkennen, aus welcher Quelle manche Gedanken kommen. Es sind vielleicht solche Gedanken oder Gedanken wie Pornografie im Fernsehen anzusehen oder Gedanken, etwas zu stehlen, wenn keiner hinsieht oder vielleicht Ehebruch zu begehen oder was es auch sei. Ich fühlte mich einfach danach und es schien mir recht zu sein. Aber uns wird in der Schrift gesagt, Sprüche Kapitel 14, Vers 12 und Sprüche 16, Vers 25. Manchem scheint ein Weg recht, aber zuletzt bringt er ihn zum Tode. Nun, es scheint recht zu sein, es scheint okay zu sein, aber die Schrift sagt, das Ergebnis wird ernst sein, das Ergebnis wird der Tod sein. Man folgt einem falschen Weg. Nun, der Junge sah so gut aus und das Mädchen so hübsch. Es schien einfach das Logische zu sein, dass sie zusammengehen. Nein, man muss ein größeres Bild betrachten und sich nicht nur von Gefühlen beeinflussen lassen. Sprüche 11 und Vers 14. Sprüche 11 und Vers 14. Und Sprüche 15, Vers 22. Dort heißt es, wo aber viele Ratgeber sind, findet sich Hilfe. Wo viele Ratgeber sind, gelingen die Pläne. Man soll sich also Rat suchen von Außenstehenden, von denen, die nicht so betroffen sind wie Sie in dem Moment. Ist das eine gute Idee? Und dann sagen Sie vielleicht, nein, ich denke, das ist nicht so eine gute Idee. Nun, aber ich denke, dass es eine gute Idee ist. Ein Törichter ignoriert Ratschläge, aber ein Weiser hört auf Ratschläge und führt sie aus. Vor einigen Jahren, als ich ans Ambassador College gegangen bin, musste ich eine wichtige Entscheidung treffen und ich fragte Dr. Meredith. Und ich fragte ihn, was ist Ihr Ratschlag in Bezug auf diese Situation? Und er nahm sich die Zeit, die Sache zu prüfen, und dann kam er zurück zu mir und sagte, ich würde dich nicht ermutigen, das zu tun. Ich würde dich ermutigen, es nicht zu tun. Und so musste ich eine Entscheidung treffen. Höre ich auf seinen Ratschlag oder ignoriere ich ihn? Und meine Gefühle sagten mir, ignoriere ihn. Aber ich hörte auf ihn. Das war nicht die leichteste Entscheidung, die ich traf. Aber im Rückblick kann ich heute sagen, ich bin sehr dankbar für diesen Ratschlag. Aber es war nicht das, was ich in dem Moment hören wollte. Und Gott sagt, wo viele Ratgeber sind, da gelingen die Pläne. Suchen Sie also Ratgeber, wenn Sie wichtige Entscheidungen treffen müssen. Und dann hören Sie genau zu. Aber so wirkt Satan. Er gibt uns Gedanken ein, versucht uns zu beeinflussen. Die Dame, die dieses Buch geschrieben hat, hat erklärt, dieses Buch hat von mir Besitz ergriffen. Es war, als hätte mich etwas übernommen. Ich rüttelte am Fundament des Universums. Und das ist genau, was Satan tun möchte. Er möchte unsere Gesellschaft umstrukturieren. Weg von Gott. Und wiederum, es gibt natürlich Leute, die sagen, ich wurde von meiner Mutter misshandelt oder von meinem Vater, was auch immer. Die Menschen haben mich nicht richtig behandelt, besonders die Männer. Und so erklären sie ihre Wut. Aber wir müssen ein größeres Bild betrachten. Nicht jeder wurde so misshandelt. Aber wir leben in einer Welt des Satans, nicht in Gottes Welt. Aber wir sind hier, um uns auf das kommende Reich Gottes vorzubereiten und den Menschen zu zeigen, es gibt einen besseren Weg. Es gibt einen Weg, der funktioniert. Es gibt einen Weg, der Vorteile bringt. Was die Welt nicht versteht, schauen wir uns ein paar andere Schriftstellen an dazu. Epheser, Kapitel 6. Paulus beschreibt hier seine Beobachtungen über die Welt, in der wir leben. Und wiederum, viele Menschen verstehen das heute nicht, weil sie der Bibel nicht glauben. Und ihnen wurde auch kaum beigebracht, was in der Bibel steht. Wenn sie verstehen, dass Satan ein Lügner ist, ein Verführer, er hat die ganze Welt verführt. So funktioniert er. Er ist ein Gegenspieler. Er möchte den Plan Gottes durchkreuzen. Und er beeinflusst Menschen und Einstellungen. Epheser Kapitel 6. Epheser Kapitel 6. Hier heißt es in Vers 11, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Damit wir widerstehen können gegen diese Angriffe, die Satan startet. Vers 12, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen. Und dann spricht es davon, dass wir die gesamte Waffenrüstung Gottes anlegen müssen. Den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, die gegen uns abgeschossen werden. Und den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Und da spricht es davon, dass wir uns schützen müssen. Schützen Sie Ihren Geist, Ihr Denken. Und wenn Sie das mit 1. Petrus Kapitel 5 und Vers 8 in Verbindung bringen, 1. Petrus Kapitel 5, wo Petrus einen ähnlichen Ratschlag gibt für die Kirche, wo es heißt, 1. Petrus 5 und Vers 8, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, Satan ist ein Widersacher, er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Menschen, Nationen, Kirchen, Gemeinden, und dann heißt es, dem widersteht. Und man kann nicht jemanden widerstehen, den man nicht erkennt, und ohne dass man weiß, wie er arbeitet. Wir müssen erkennen, woher diese Gedanken kommen, woher diese Vorstellungen kommen, von denen man in verschiedenen Büchern lesen kann. Die Dame, die dieses Buch geschrieben hat, hat nicht erkennen können, woher diese Ideen stammten, dass sie am Fundament des Universums rütteln will, indem sie die Familie zerstört und die Mütter aus dem Zuhause wegbringt, weg von den Kindern, wenn sie sie besonders brauchen. Aber wenn wir den Ratschlag zu Herzen nehmen, den Paulus und Petrus hier geben, dass wir kämpfen gegen Mächtige und Gewaltige, gegen böse Geister unter dem Himmel, die den Plan Gottes durchkreuzen wollen, wenn wir wissen, dass wir es mit einem Widersacher zu tun haben, der die Familie zerstören will und die Ehe zerstören will, als wichtigen Teil in Gottes Plan, das müssen wir erkennen. Dann können wir auch wissen, warum all diese Dinge heute geschehen. Und Gott sagte zu den Israeliten im Altertum, ihr wendet euch von mir ab, ihr ignoriert mein Gesetz und verachtet es, wo Gott sagt, Homosexualität ist ihm ein Greuel. Zwei Männer oder zwei Frauen sollten keine intimen Beziehungen untereinander haben. Diese sind falsch. Sie wenden sich gegen Gott, sie sind böse und die Konsequenzen sind schrecklich. Und Gott ist ein Gott der Liebe und er möchte nicht, dass uns diese Dinge geschehen. Aber er wird es erlauben, weil er möchte, dass wir den Charakter entwickeln und Lektionen lernen. Und das ist die Perspektive, die wir verstehen müssen. Die Gesetze für Scheidungen ohne Klärung einer Schuldfrage waren kein Segen. Sie wurden zu einem Fluch, wenn man die Folgen betrachtet, auf lange Sicht. Und welche Wirkung diese Entscheidung auf die Kinder hatte, unabhängig von ihrem Alter. Es gibt Folgen. Und ich möchte nicht, dass das geschieht. So ist dies also der Grund, warum es geschieht. Satan möchte die Nationen Israels zerstören. Er möchte das auserwählte Volk Gottes zerstören. Ein Volk, das Gott berufen hatte, ein Licht in der Welt zu sein. Er wollte, dass das Volk gesegnet ist, damit es ein Licht in der Welt sein kann. Satans Plan ist es, diese Nationen zu zerstören. Die Planer des Kommunismus und Sozialismus in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts hatten diese Pläne und ihre Nachfolger existieren heute noch. Sie möchten diese Nationen in die Knie zwingen. Und es sieht so aus, als ob die Menschen, die heute an der Macht wären, ihnen genau in die Hände spielten. Vielleicht haben sie in ihrem Kopf gute Gründe, sie möchten die Dinge verbessern, dieses böse kapitalistische System beseitigen, das den Bankern Hunderttausende von Dollar pro Jahr gibt als Gehalt, während andere Menschen in Armut leben müssen. Und das wird viele Menschen ansprechen. Man muss dieses System beseitigen. Ich war in den 1960er Jahren in Washington D.C., als viele Demonstrationen stattfanden und ich ging dorthin für eine Wissenschaftskonferenz. Ich war damals Repräsentant für die Zeitschrift Klar und Wahr. Und es gab einen jungen Mann, der auf dem Podium stand und rief, wir werden diese Nationen in die Knie zwingen. Wir werden sie zerstören. Und ich sprach danach mit ihm und fragte ihn, was ist dein Plan, nachdem du diese Nation zerstört hast? Und er blickte mich verstört an und wollte schnellstens weggehen. Darüber will ich nicht nachdenken. Er hatte keinen Plan. Sein einziger Plan war es, zu zerstören. Ein Mann aus dieser 1960er-Generation hat ein Buch veröffentlicht, genannt die zerstörerische Generation. Und er sagte, wir waren darauf aus, zu zerstören. Und diese Jugendlichen, die in London umherrannten, in London und Manchester und an diesen Orten, sie lachten, während sie brennende Gegenstände in Häuser warfen. Ich wuchs auf in Youngstown, Ohio, und wir gingen öfters zum CVJM am Wochenende und spielten Basketball mit einem Kind, das in der Großstadt aufwuchs. Und er war ein guter Basketballspieler, und ich hatte ihn gern in meinem Team und er mich in seinem Team. Aber eines Abends nach dem Spiel, beim Duschen, fragte er uns, was tut ihr Jungs, um Spaß zu haben? Und ich sagte, wir werfen Körbe. Wir tun solche Dinge. Und er sagte, ah, das ist gar nichts. Wir nehmen uns Fahrradketten und dann haben wir Bandenkriege. Und ich dachte bei mir, oh weia. Aber er sagte, das macht Spaß. Wenn man diese Kette schwingt und jemand das Gesicht aufschlitzt, das macht Spaß. Und ich dachte mir, das ist eine andere Definition. Und so gibt es verschiedene Werte an verschiedenen Orten. Und die Werte, die uns beigebracht wurden, als wir aufwuchsen, stammten aus unserem Zuhause und von unseren Freunden. Und dieser Autor sagte, wir sehen hier eine Generation, die kein Gefühl für Beziehungen zu anderen Menschen hat. Kein Verantwortungsgefühl. Ihnen ist alles egal. Sie möchten einfach tun, was sie tun wollen und möchten Spaß haben. Ein aufregendes Leben führen und früh sterben. Weil sie nicht verstehen, dass es einen größeren Zweck für ihr Leben gibt. Dass wir berufen werden, um ein Teil von Gottes Familie zu sein, um buchstäblich eines Tages diese Welt zu verändern und dieser Erde den Frieden zu bringen. Deswegen sind wir hier, um zu lernen, wie man das tut. Nun, wie wird sich diese ganze schlimme Situation ändern? Und wie können Sie sich darauf vorbereiten, zu herrschen und zu lehren im kommenden Reich Gottes? Und ich möchte ein paar Schriftstellen betrachten. Offenbarung Kapitel 5 und Vers 10, das lesen wir sehr häufig. Aber Geschwister, das wird geschehen in den Jahren direkt vor uns. Das wird wirklich geschehen. Als Daniel Nebukadnezar eine Vision erklärte, sagte er, der Traum ist zuverlässig und die Deutung ist richtig. Es wird so geschehen. Und wir können beginnen zu begreifen, dass diese Dinge tatsächlich geschehen werden. Und Jesus Christus bereitet eine Gruppe von Menschen vor, um buchstäblich die Welt auf den Kopf zu stellen. Aber wir müssen wissen, was zu tun ist, wenn Christus zurückkehrt. Denn wir müssen darauf vorbereitet sein, das zu tun. Offenbarung Kapitel 5 und Vers 10, dort heißt es, Gott hat uns zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Ein König ist ein ziviler Führer, und ein Priester ist ein religiöser Führer. Wir werden den Menschen beibringen, wie man lebt. Jesaja Kapitel 30, Verse 20 und 21. Dort heißt es, es wird eine Zeit kommen, Jesaja 30, Verse 20 und 21. Die Zeit wird kommen, dein Lehrer wird sich nicht mehr verbergen müssen, sondern deine Augen werden deinen Lehrer sehen. Deine Ohren werden hinter dir das Wort hören, dies ist der Weg, den geht. Wir werden die Menschen dazu bringen, dass die Frauen wieder zu Hause sind und Kinder kriegen. Und die Männer werden sie unterstützen und für ein sicheres Umfeld sorgen, sodass die Kinder in Sicherheit aufgezogen werden können und Zutrauen finden und sich sicher fühlen können. Vor einigen Jahren gab es ein Buch mit dem Titel Die Hand an der Wiege ist die Hand, die die Welt regiert. So wichtig sind Mütter. Und Ehe und Familie haben nichts mit einem illegalen Beruf zu tun, der ausgerottet werden müsste, der revolutioniert werden müsste. Nein, sie müssen wieder gestärkt werden, unterstützt werden. Schauen wir uns einige Dinge an, die wir tun können, um uns darauf vorzubereiten, was uns bevorsteht, was kommen wird. Christus wird zurückkommen und er wird eine Gruppe von Menschen gebrauchen, die bereit sind, zu tun, was getan werden muss. Menschen, die zuversichtlich sind, die überzeugt sind, dass sie wissen, was zu tun ist. Dass sie den Menschen zeigen können, was sie tun sollen. 7 Punkte habe ich dazu. Der erste Punkt ist, wir müssen die Wahrheit verstehen. Die Wahrheit verstehen. Wir müssen verstehen, was es mit der Wahrheit auf sich hat. Betty Friedman hat diese Wahrheit nicht verstanden. Und einige dieser anderen Leute verstehen einfach nicht die Wahrheit. Johannes 17, Vers 17. Christus sagt hier, dein Wort ist die Wahrheit. Das Wort Gottes ist wahr. Und Gott ist der Urheber der Familie. Er ist es, der uns Richtlinien gegeben hat. Die Bibel ist wahr. Paulus erklärt in 2. Timotheus 3, Vers 16, 2. Timotheus, Kapitel 3 und Vers 16, alle Schrift, von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Alle Schrift, das Alte und das Neue Testament. Es ist alles da. Und es ist nützlich, und das müssen wir verstehen. Und sie tun das auch, deswegen sind sie hier. Aber die meisten in der Welt verstehen dieses nicht. Man hat ihnen gesagt, dass dies nur ein Buch voller Geschichten ist. Nur Mythen und Legenden. Und inspiriert ist es sowieso nicht, das ist einfach nur ein Buch. Aber das ist nicht der Fall. Wir müssen also verstehen, was die Wahrheit ist und wo wir sie finden können. Der zweite Punkt: Gott ist der Urheber der Ehe und der Familie. Gott ist der Urheber der Ehe und der Familie. Wir lesen das zum Beispiel in 1. Mose Kapitel 2 und Vers 24. 1. Mose Kapitel 2 und Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen, und sie werden sein ein Fleisch. Ein Mann und eine Frau, das ist also die Definition einer Ehe. Nicht zwei Männer oder zwei Frauen, nicht zwei Frauen und eine Katze, nicht ein Mann und ein Esel. Das sind vielleicht Beziehungen, aber das sind keine Ehen. Und das ist auch keine Familie im göttlichen Sinne. Und das sind auch keine komplizierten wissenschaftlichen Erkenntnisse, sondern es ist grundlegend einfach. Aber wenn man sich von Gott entfernt, vergisst man diese grundlegenden Dinge. Und so wollten die Menschen neu definieren, was Gott geschaffen hat. Weitere interessante Schriftstellen, Sie können sie selbst zu Hause nachlesen. Jesaja 63, Vers 16. Jesaja 63, Vers 16, wo es heißt: Du, Herr, bist unser Vater. Und so ergibt er diese Analogie. Ebenso 2. Korinther, Kapitel 6, Vers 18. 2. Korinther, Kapitel 6, Vers 18. Und beachten Sie die Wortwahl, die Paulus gebraucht. 2. Korinther, Kapitel 6 und Vers 18. Gott spricht hier: So will ich euch annehmen und euer Vater sein. Und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Er spricht wie ein Vater mit seinen Kindern. Und so ist das eine Familienbeziehung. Eine göttliche Familienbeziehung. Der dritte Punkt, den wir verstehen müssen, oder vielleicht gebe ich noch einen kurzen Kommentar. Manche haben mich gefragt, was ist mit dem Alten Testament, wo die Patriarchen oftmals mehr als eine Frau hatten? Und es ist interessant, wo Polygamie begann. Sie begann mit der Abstammungslinie Kains. Sie begann mit der Abstammungslinie von Kain. Und von da ab haben sich die Dinge weiterentwickelt. Und Gott erlaubt, dass die Menschen gewisse Dinge tun, aber wir müssen auch die Konsequenzen tragen. Der dritte Punkt also: Gott gab uns spezifische Gebote, um Ehe und Familie zu schützen. Und das lehren wir seit Jahren. Ein Gebot sagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Wir sollen sie respektieren, in Ehren halten, zu ihnen aufsehen. Und natürlich beinhaltet das auch die andere Seite der Medaille, dass Mütter und Väter sich respektabel verhalten müssen. Wir müssen uns so verhalten, dass unsere Kinder zu uns aufsehen können. Nicht wie diese eine Feministin gesagt hat, ich habe noch nie eine Familie gesehen, von der ich ein Teil hätte sein wollen oder die ich hätte nachahmen wollen. Das ist traurig. Nun, die Ehe ist nicht einfach. Sie ist eine Herausforderung. Eines der Dinge, von denen Gott möchte, dass wir es durch die Ehe lernen, ist, was Liebe wirklich bedeutet. Liebe beinhaltet Vergebung. Liebe beinhaltet, geduldig zu sein. Liebe beinhaltet, Verständnis zu haben. Und diese Dinge fallen uns nicht leicht. Und manche sagen vielleicht, damit habe ich nicht gerechnet. Ich hätte nie gedacht, dass ich meinem Partner vergeben müsste. Dass ich geduldig sein müsste. Besonders, wenn sie die Zahnpastatube in der Mitte zusammendrücken, statt von unten her aufzurollen. Das sind wichtige Dinge. Nun, sie werden wichtige Dinge, wenn wir kein größeres Gesamtbild sehen. Und so müssen wir die Dinge in der richtigen Perspektive betrachten. Und Gott gab Gebote, um Ehe und Familie zu schützen. Er wollte Scheidung nicht einfach machen. Er sagte, außer wegen Ehebruchs oder wegen Misshandlungen, sollt ihr daran arbeiten, dass die Ehe funktioniert. Um euretwillen, um eure Kinder willen und um der Gesellschaft willen. Man kann nicht einfach alles hinschmeißen. Und Sie können die Schriftstellen dazu selbst lesen. Er gab Gebote für die Ehe, Du sollst nicht Ehe brechen, sagte er. Und das Gleiche gilt natürlich für voreheliche Beziehungen. Tut diese Dinge nicht. Und die Menschen wachsen heute in der Gesellschaft auf und sie sind stolz darauf, möglichst viele Geschlechtspartner gehabt zu haben. Dann fühlt man sich erst als richtiger Mann oder als richtige Frau. Aber das Buch der Sprüche sagt, nur Toren tun solche Sachen, die nicht langfristig denken können, die nicht über die Konsequenzen nachdenken. Und die Bibel hat ein ganz anderes Wertesystem. Das heißt, dass man jemand anderes nicht begehren soll. Und wenn Sie wissen, wie es in Hollywood zugeht, wo die Partner sich untereinander austauschen, und das ist wirklich, was Hollywood bedeutet. Sie spielen ein Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel. Und darüber kann man immer wieder lesen. Und die Menschen denken, sie verpassen etwas, wenn sie das nicht tun. Aber das ist ein völlig falsches Wertesystem. Und Gott gab Gebote, um Ehe und Familie zu schützen. Der vierte Punkt: Scheidungen waren nicht Gottes Absicht. Scheidungen waren nicht Gottes Absicht. Wir lesen das zum Beispiel in Matthäus Kapitel 5 oder Matthäus Kapitel 19, wo es heißt, nur wegen Ehebruchs und wegen Misshandlung. Aber außerhalb dessen, nur weil jemand mit der Zeit nicht mehr so attraktiv aussieht, das ist kein Grund für eine Scheidung. Oder weil sie an Gewicht zugenommen haben oder Gewicht verloren haben oder weil sie beginnen, eine Brille tragen zu müssen, was es auch sei. Das sind keine Gründe für eine Scheidung. Und wir müssen uns alle anpassen. Gott schützt die Familie durch diese Gebote. Und wenn die Menschen diesen Schutz wegnehmen, dann tun sie, was sie gerade wollen. Und so zerfällt die Gesellschaft. Der fünfte Punkt: Gott gab uns eine Serie von Richtlinien für die Familie. Und das ist noch ein Thema für weitere Predigten. Gott gab uns eine Serie von Richtlinien für die Familie und für die Ehe. Epheser Kapitel 5. Dort heißt es in Vers 25, Epheser 5, Vers 25, ihr Männer liebt eure Frauen in einer selbstlosen, aktiven Fürsorge. Und es heißt hier auch, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, passt euch ihnen an. Und der Mann muss sich natürlich auch anpassen. Dies gilt für beide Seiten. Man muss lernen, zusammenzuarbeiten. Und das braucht Zeit. Und das ist einer der Gründe, warum wir Menschen den Rat geben, heiraten Sie innerhalb Ihrer Rasse und Ihres Kulturkreises. Denn dann müssen Sie sich weniger aufeinander einstellen. Wenn Sie außerhalb Ihres Kulturkreises heiraten, müssen Sie umso mehr Anpassungen vornehmen. Denn Sie werden die Situation auf eine Weise betrachten und Ihr Partner wird es ganz anders betrachten. Und dann fragen Sie sich, was ist mit ihr los? Und sie fragt sich, was ist mit dem los? Und Abraham sagte, geh zurück zu meinem Volk und suche eine Frau für Isaak, weil dann das Wertesystem das gleiche sein wird. Und ich habe gerade kürzlich mit einem Mann gesprochen. Wir sind beide zusammen zum Ambassador College gegangen, in den 60er Jahren war das, und wir sind beide in kleinen Städten aufgewachsen. Und wir hatten die Gelegenheit, mit anderen zu sprechen, die in unserer Abschlussklasse in der Schule waren. Und es ist interessant, die Schulabgänger, die nicht in der Kirche sind, die aber aus dem gleichen Umfeld kamen wie wir, haben 50 Jahre später immer noch so ziemlich das gleiche Wertesystem, das wir schon vor 50 Jahren hatten. Denn sie sind aufgewachsen im selben Wertesystem. Und so sind diese Dinge also wichtig. Und so gibt Gott also Richtlinien für Ehe und Familie. Epheser 5, Kolosser 3, 1. Petrus 3. Und darin spricht es von Rollen, die sich gegenseitig ergänzen. Männer sollen in der Familie führen und die Frau soll unterstützen. Natürlich kann sie auch ihre eigene Meinung haben, aber die Vorstellung ist, dass die beiden zusammenarbeiten, als ein Team, und dass sie einander wertschätzen und dass sie lernen, so zusammenzuarbeiten, um ein stabiles Umfeld zu schaffen, ein glückliches Umfeld für ihre Kinder. Und viele Studien haben gezeigt, dass Kinder, die aus einer gut funktionierenden Familie stammen, gesünder sind, glücklicher, sie leben länger, sie lassen sich nicht annähernd so oft scheiden, und so ist es eine ganze Kettenreaktion von Ereignissen, wenn die Dinge auf Gottes Weise getan werden. Und es gibt auch Prinzipien für die Kindererziehung. Der sechste Punkt. Gott gab Prinzipien für die Kindererziehung. Sprüche Kapitel 22 und Vers 6. Hier spricht es von der Erziehung, vom Kinderaufziehen. Gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so lässt er auch nicht davon, wenn er alt wird. Das ist Sprüche Kapitel 22, Vers 6. Lehre sie die Wahrheit. Präge ihnen ein Wertesystem ein. Respekt für andere Menschen. Verantwortungsbewusstsein. Und das wird den Kindern einen Vorteil geben für ihr ganzes Leben. Und der letzte Punkt, Nummer 7. Bereiten Sie sich vor, Gottes Weg zu lehren. Bereiten Sie sich vor, Gottes Weg zu lehren. 2. Petrus 3, Vers 18. In 2. Petrus Kapitel 3, Vers 18 spricht es davon: Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Wie würde Jesus Christus die Dinge tun? Wie wird Christus wollen, dass die Menschen in der Welt von morgen gelehrt werden? In Bezug auf die Ehe, in Bezug auf die Familie, die Rollen innerhalb der Familie. Und wir können uns jetzt darauf vorbereiten, dies zu tun. 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 15. Das können wir uns noch kurz ansehen. 2. Timotheus Kapitel 2 und Vers 15. 2. Timotheus, 2. Kapitel, ab Vers 15. Ein allgemeines Prinzip, aber denken Sie darüber nach im Zusammenhang dessen, worüber wir heute Nachmittag gesprochen haben. Paulus sagt hier: Bemühe dich darum. Er spricht hier zu Timotheus, und das sollte den Kirchen weitergesagt werden. Bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als einen rechtschaffenen und untadeligen Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht austeilt. Und wenn wir das genauer betrachten, das Wort bemühen heißt im Griechischen so viel wie eifrig sein, also sich eifrig abmühen, intensiv zu studieren, damit wir uns vor Gott erweisen. Im Griechischen heißt es, dass wir uns als bewährt erweisen. Mit anderen Worten, wir sollen uns vorbereiten, wir sollen Gott in uns wirken lassen, dass wir das Wort der Wahrheit richtig darbieten können, also richtig erklären können oder richtig lehren können. Und wie können wir diese Prinzipien anwenden in unserem Leben? Ein inspirierendes Beispiel dafür sehen wir in Esra. Esra, Kapitel 7, Verse 6 bis 10. Und Esra war ein trainierter Schriftgelehrter. Man wird nicht als trainierter Schriftgelehrter geboren. Man wird dazu, indem man eifrig studiert und sich bemüht, indem man die Schrift lernt und sie versteht. Und Esra war ein Schriftgelehrter, und in Vers 10 heißt es, Esra, Kapitel 7, Vers 10, Esra richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen und danach zu tun und Gebote und Rechte in Israel zu lehren, nachdem er von Babylon nach Jerusalem zurückgekehrt war, mit den Gefangenen, die dorthin zurückkehrten. Er bereitete sich auf seine Aufgabe vor, Gottes Wege zu lehren, gegenüber den Gefangenen, die aus Babylon zurückkehrten. Und Sie können auch Nehemia Kapitel 8 lesen, wo es heißt in Nehemia 8 und Vers 8, dass Esra mit anderen zusammen das Wort Gottes klar und verständlich auslegte. Und das Volk freute sich, dass es die Schrift verstand. Sie freuten sich. Und Sie und ich werden die Gelegenheit haben, unter Jesus Christus zu arbeiten, um eine Welt zu lehren, die verführt worden war. Sie wurden verführt. Und wir werden ihnen dann Gottes Lebensweise erklären können. Den Weg zu einer glücklichen Ehe, den Weg zu glücklichen Familienbeziehungen. Das ist ihre Zukunft und meine Zukunft. Und ich habe hier noch eine Liste mit 15 Punkten, die ich Ihnen aushändigen möchte. 15 Punkte, 15 Eigenschaften von gesunden Familien. Aus einem Buch, geschrieben von Dolores Curran. Und der Titel ist Eigenschaften von gesunden Familien. Und ich möchte Sie gerne ermutigen, sich diese Liste anzusehen und sie mit Schriftstellen zu versehen. Für jede dieser Eigenschaften. Dolores Curran, Eigenschaften einer gesunden Familie. Es spricht zum Beispiel davon, in gesunden Familien kommuniziert man miteinander und hört zu. Es ist nicht so, dass eine Person immer spricht und eine Person immer zuhört. Sie kommunizieren miteinander. Sie fördern auch Gesprächszeit am Esstisch. Und ich erinnere mich noch an einen jungen Mann, den wir einmal zu uns eingeladen hatten. Und er war eine Zeit lang ein Teil unserer Familie. Und er hatte beschrieben, wie es bei ihm zu Hause in der Familie zuging. Denn wir sind jeden Freitagabend zusammengekommen und haben gemeinsam zu Abend gegessen. Und meine Frau hat Kerzen auf den Tisch gestellt. Und wir hatten dann üblicherweise gesprochen über die Ereignisse der Woche. Und er sagte, das ist anders. In der Familie, wo ich aufgewachsen bin, es war eine Familie mit einem Alleinerziehenden, da schließt sich jeder in die Küche, schnappte sich etwas zu essen und verschwand dann wieder in seinem Zimmer, vor dem Fernseher. Und wir haben solche Dinge, wie ihr sie tut, nicht getan. Aber er war einsam. Und es ist interessant, eines Tages kam auch seine Mutter bei unserem Haus vorbei und sie sagte, herzlichen Dank. Danke, was Sie für meinen Sohn getan haben, für den Weg, den Sie ihm gezeigt haben, was ich nicht hätte tun können. Und sie war sehr glücklich darüber. Und wir werden eines Tages eine Gelegenheit haben, Geschwister, den Menschen ein solches Glück zu vermitteln. Menschen, die es nie zuvor verstanden haben. Dass es wirklich einen besseren Weg gibt, die Dinge zu tun. Gesunde Familien lehren auch, andere Personen zu respektieren. Die Jugendlichen in England wurden nicht gelehrt, den Besitz anderer Menschen zu respektieren. Ihnen wurde nicht beigebracht, andere Menschen zu respektieren. Gesunde Familien entwickeln ein Grundvertrauen. Jesus schickte seine Apostel aus und seine Jünger und sagte zu ihnen praktisch, ich vertraue euch. Ich möchte, dass ihr ausgeht, predigt, lehrt und heilt. Und er vertraute ihnen. Er vertraute ihnen diese Aufgabe an. Und wenn sie ihrem Kind die Autoschlüssel geben, dann müssen sie auch Vertrauen haben, bevor sie ihnen die Autoschlüssel geben. Und wenn die Kinder die Autoschlüssel später wieder einmal haben wollen, dann müssen sie beweisen, dass das Vertrauen gerechtfertigt war. Aber das sind alles Werte, die zu Hause vermittelt werden können. Gesunde Familien haben einen Sinn für Humor. Man muss nicht immer allzu ernsthaft sein. Und ich hatte heute auch ein paar Witze, aber ich habe mich entschieden, sie heute nicht zu erzählen. Denn ich wollte dieses Thema ernsthaft vermitteln. Gesunde Familien haben auch einen ausgewogenen Umgang miteinander. Sie verbringen Freizeit miteinander. Eines, was wir mit unseren Jungs getan haben, als sie aufwuchsen, als sie 10, 11 oder 12 Jahre alt waren, wir lebten etwa eine Meile entfernt von einem See. Und eines Tages sah ich eine Werbung in der Zeitung, wo jemand ein gebrauchtes Kanu verkaufte. Und so sagte ich zu den Jungs, heute Abend werde ich ein Kanu kaufen, wenn ich nach Hause komme, nachdem ich ein paar Besuche getätigt habe. Und die Jungs saßen oben hinter dem Fenster und starrten auf die Straße. Und als ich in die Einfahrt hereinfuhr, mit dem Kanu auf dem Auto, jubelten sie, Juhu, hier kommt Papa mit dem Kanu. Warum habe ich ein Kanu gekauft? Weil ich sie ins Sommerlager schicken wollte, wenn sie älter sein würden. Und so lernten sie schon vorher, wie man ein Kanu steuert. Und als sie zum Sommerlager kamen, lehrten sie andere, wie man Kanu fährt. So können wir also unsere Kinder mit einbeziehen und vorbereiten auf das Leben, können das Leben für sie interessant gestalten, wenn wir Freizeit mit ihnen verbringen. Gesunde Familien lehren ein Gefühl für richtig und falsch. Wenn sie ihren Kindern sagen, das ist falsch, so tut man es nicht, sondern man erklärt, damit die Kinder verstehen können, warum etwas richtig oder falsch ist. Und das sind alles Dinge, die wir tun können. Und man kann auch Familienrituale und Traditionen bewahren. Wie zum Beispiel das gemeinsame Essen am Freitagabend, wo meine Frau Kerzen auf den Tisch stellte und es war ein Spaß, den wir mit den Kindern gemacht haben. Und wir haben gesagt, Abendessen heute Abend um 6. Wenn ihr nicht da seid, gibt es kein Abendessen. Aber wir hätten gerne, dass ihr da seid. Es war eine Familientradition. Das sind Dinge, die wir fördern und lehren können. Warum ist das wichtig? Schauen wir uns eine letzte Schriftstelle an. Malachi Kapitel 3, am Ende des Alten Testaments. Warum ist dieses Thema wichtig, über das wir heute gesprochen haben? Uns wird es in der Schrift gesagt. Die Familie ist nicht unwichtig, sie ist wichtig, in Gottes Plan und Absicht. Malachi Kapitel 3, Vers 19, wo es heißt, Malachi 3, Vers 19, siehe, es kommt ein Tag, das ist der Tag, wenn Jesus Christus zurückkehrt auf diese Erde, gehen wir zu Vers 22, gedenket an das Gesetz meines Knechtes Mose. Denkt an die Gesetze Gottes, die Weisheit, die Gerechtigkeit der Gesetze Gottes. Gedenkt an das Gesetz meines Knechtes Mose, das ich ihm befohlen habe, auf dem Berg Horeb für ganz Israel. An alle Gebote und Rechte. Vers 23, siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und der Auftrag, den Johannes der Täufer hatte, war, die wahren Werte wieder zu lehren. Und diese Schriftstelle weist darauf hin, dass jemand oder eine Organisation kommt, um alle Dinge wiederzubringen, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und eines der Dinge, die wiederhergestellt werden, ist, Vers 24, der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen, das Herz der Eltern zu den Kindern und das Herz der Söhne zu ihren Vätern. Und das wird getan in Liebe, mit Sanftmut, aber auch fest. und wir werden eine Gelegenheit haben, genau das zu tun. Auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Mit anderen Worten, damit nicht alles verloren ist. Gott hat sich nicht einen Plan ausgedacht, um zu verlieren. Er wird gewinnen. Er wird dieser Erde den Frieden bringen durch Jesus Christus. Und Familien werden wiederhergestellt werden. Beziehungen werden wieder aufgebaut werden. Und es ist eine Herausforderung für uns heute, dass dies in der Kirche funktioniert und in der Familie, damit wir lernen, zusammenzuarbeiten als Brüder und Schwestern. Denn dieses Konzept der Familie ist extrem wichtig im Plan Gottes. Und Satan ist darauf aus, diesen Plan zu stören und zu durchkreuzen. Aber Gott bereitet eine Gruppe von Menschen vor, die er gebrauchen wird, um die Familie wiederherzustellen, die Ehen wiederherzustellen und dieser Erde den Frieden zu bringen.